Hallo, herzlich willkommen. Wieder aus der Burg, heute aus meinem wunderschönen Zimmer. Ist das nicht schön, dass wir alle hier reinpassen?
Sehr schön.
Und habt ihr meine Roboterlampe gewürdigt auf dem Roboterschrein?
Die sieht sehr gut aus.
Die ist cool, oder?
Ja. Ich glaube, ich muss ein Panoramabild posten.
Gut, dass ich heute mit Heidi aufgeräumt habe. Wobei, naja. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute ein heißes Thema am Start und ich freue mich voll, die Marie und ich.
Yes.
Wir haben uns sogar ein bisschen darauf vorbereitet. Hashtag der Woche. Wir haben zwei zur Auswahl. Ich habe mich jetzt für Männersache entschieden. Ist das okay?
Klingt
gut.
Klingt gut, ne?
Klingt gut.
Okay. Wir haben uns nämlich überlegt, wir möchten gerne mal mit Männern über Männer reden. Und über Männlichkeit und was uns da so einfällt und haben als Gegenüber heute Abend dabei in meinem wunderschönen Sessel mit seinem Handy am Spielen.
Der Jason.
Daneben noch halb in anderer Arbeit.
Und Son.
Und Adomir.
Und Adomir. Ich glaube, das wird total spannend. Das ist... ja, glaube ich, eine coole Mischung.
Ja.
Und ich habe voll Bock. Wow.
Lass uns loslegen.
Yeah!
Oh Gott.
Also vielleicht nochmal kurz zum Vorgeplänkel. Also es ist immer total schwierig. Das ist ja auch aktuell immer wieder Debatte, Gender Mainstreaming und wie gehen wir mit Geschlechtern um. Und es ist auch total schwierig, das immer wieder zu reflektieren, sowohl für Mann als auch für Frau. Und ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass unsere Jungs hier, unsere Männer in der Runde unbedingt alle Antworten haben oder wie auch immer. Aber das sollen auch so Impulsfragen sein, wo jeder und jede und wie auch immer sich selber auch mal so ein bisschen damit auseinandersetzen kann. Und ihr Männer, die ihr zuhört, könnt euch die Fragen ja einfach auch mal selber stellen und überlegen, wie würdet ihr antworten und was bedeutet das für euch und dass wir so in den Diskurs einsteigen eigentlich, ne? Wir hoffen auch, dass sich niemand irgendwie davon angegriffen fühlt, weil es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil es manchmal was oder sehr oft auch was mit Hierarchie zu tun hat, mit dem Patriarchat. Und Marie und ich, wir sind da total offen im Gespräch. Wir sind zwar Feministinnen, aber wir gehören...
Aber die Männer ja auch, würde ich sagen, die hier mit uns reden.
Ja.
Genau.
So, alle Feministen hier.
Genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also, und das, selbst wenn es vielleicht etwas hitziger oder emotionaler wird oder sich jemand da draußen vielleicht auch irgendwie so ein bisschen auf den Fuß getreten fühlt, darum geht es uns überhaupt gar nicht. Wir mögen unsere Männer und... wir wollen einfach da ein gutes Gespräch anfangen und das kann manchmal einfach auch ein bisschen...
ja, es wird ja, es sind ja auch intime Dinge, ne? Also wenn wir über Männlichkeit oder sowas sprechen, was bedeutet das? Genau, aber ich denke, wir haben hier für uns zumindest einen guten Rahmen und wie du schon gesagt hast, Safira, schließt euch einfach gern an mit euren Überlegungen. Oft geht es ja in den Diskussionen um Gender viel, werden viele Statements gemacht und es wird sich positioniert. Und heute wollen wir einfach so den Rahmen dafür öffnen, ja, einfach mal wirklich tiefer zu schauen, was steckt dahinter, was hat das mit Gefühlen zu tun, wie wurden wir erzogen und so.
Genau. Und vor allen Dingen, es wird auch schnell emotional so, ne? Also man fühlt sich schnell auch irgendwie angegriffen, sowohl Frauen als auch Männer. Deswegen ist mir das wichtig, das im Vorhinein zu sagen, wir wollen es nicht. So, ne? Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen uns näher kommen, wir wollen... uns mit unserem Leben auseinandersetzen und wir wollen euch jetzt auch keine Angst machen mit diesem Vorgespräch, aber ich finde das irgendwie wichtig, weil es halt ein sehr emotionales Thema ist, Geschlechter und wir da alle irgendwie unsere Prägungen auch haben und genau das wollten wir so ein bisschen vorausschicken.
Yes.
Genau, vielleicht bin ich auch ein Satz auf im Voraus auch sagen kann, auch aus das alles vollkommen unterstrichen und dann noch dazu, dass wir wirklich keine Experten sind. Auch im Raum ist keiner, der sich mit diesem Thema speziell wissenschaftlich, psychologisch, gesellschaftlich auseinander so gesetzt hat. Nur in dem Maß, in dem wir interessiert sind und die Dinge lesen, die wir also gelernt haben oder vielleicht in Gesprächen miteinander gelernt haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch diese kleine Disclaimer auch hier geben, weil es gibt viele Menschen, die wirklich Experten sind, die diverse Studien schon selber durchgeführt haben oder selber sie damit auseinandergesetzt haben. Und hier im Raum, soweit ich weiß, sitzt keiner, der auf dieser Ebene mit den Themen sich beschäftigt hat, glaube ich. Ich weiß nie, was Unzan und Jason so lesen, aber
das sind durchaus, ne, wir kommen ja alle auch irgendwie aus der Geisteswissenschaft, wo man das zwischendurch auch mal so vielleicht an der FH mitbekommen hat, aber klar, wir sind jetzt keine GenderforscherInnen oder wie auch immer. Okay, starten wir direkt mit der ersten Frage.
Ja, dann frag mal los.
Okay, gibt es etwas, was ihr sagen würdet, das macht euch als Mann aus?
Ach, du ahnst es nicht. Ja, da geht schon die Welt los. Also, willst du anfangen? Nee, ich fange jetzt an, weil ich ja schon das Mikro habe. Also,
Vielleicht sollte ich sagen, ich hatte gehofft, dass jemand Penis sagt, aber okay.
Ja, ich würde da direkt drauf einsteigen, weil das Einzige, was ich in Vorbereitung gemacht habe, ist wirklich mir ein Buch von Judith Butler zu Gemüte zu führen. Und das hat damit zu tun, dass auf sie ja diese Unterscheidung wohl auch zurückgeht zwischen Gender und Sex. Also Gender, das soziale Konstrukt, und Sex, die biologische Komponente. Und das, was sie aber macht, ist, dass sie hingeht und sagt, dass im Grunde diese Unterscheidung kritisch zu sehen ist. Woraufhin dann alle dann sagen, ja, das macht doch keinen Sinn. Also bei Judith Butler ist jetzt alles soziales Konstrukt, aber ich habe doch einen Penis und deswegen ist doch klar, dass das anders ist als bei einer Frau.
Und so musst du extra mit dieser Akzent sprechen, damit es noch männlicher klingt?
Nein, ich muss das deswegen sagen, weil das eine ziemlich dumme Kritik ist von Leuten, die mir schon untergekommen sind. Und wo ich, als ich das dann gehört habe, gedacht habe, ey, das ist so eine platte Kritik, das kann überhaupt nicht richtig sein. Aber verdammt nochmal, ich habe sie selber nicht gelesen und deswegen kann ich darauf nichts sagen. Also habe ich das gelesen und habe zumindest jetzt den Eindruck, es besser verstanden zu haben. Und dann komme ich nämlich auch zu der Frage, weil das Problem wohl ist, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt so einen biologischen Topf auf und stellt daneben ein soziales Konstrukt-Topf, dann ist die Frage, was kann man denn jetzt in welchen Topf reinpacken? Und die Kritik von Judith Butler ist eben, dass sie sagt, also wenn man so einen biologischen Topf hat, dann ist das ja scheinbar so unanfechtbar, etwas, worüber man nicht diskutieren muss. Und sie sagt eben, ja, aber das Problem ist, dass dann eben in diesen Topf automatisch Dinge reinkommen, die da nicht reingehören und dann aber in so einer Art Schutzfunktion sind. Also so dass man dann eben bestimmte Dinge da reinhaut und dann muss man darüber gar nicht mehr diskutieren, weil die sind nicht zu diskutieren. Und das hinterfragt sie so ein bisschen.
Okay, aber jetzt gehst du nicht an Saphir des Frage, sondern du stellst eine andere Frage. Auch du gehst jetzt auch in die Richtung Männer, die auch biologisch, nicht nur soziologisch, sich eine andere Identität auch haben, als du redest über Transgender oder transsexuelle Männer oder sowas.
Nee, noch nicht mal, sondern wenn, also die Frage war, gibt es etwas, was euch Männer auszeichnet? Dann wäre ja die erste Reaktion, ja, ich bin eben biologisch ein Mann. So, und natürlich, es gibt anatomisch bestimmte Dinge, aber ich finde eben, dass das noch gar nichts, ich muss irgendwann diesen blöden Wecker ausmachen. Das ist ungefähr bei jeder Folge.
Okay.
Okay, aber dann, ich glaube, was Adamir meint ist, wir haben ja, ich sag mal, was gibt es etwas, was dich als Mann ausmacht?
Perfekt.
Also machen wir
deswegen
das ein bisschen persönlicher.
Deswegen wollte ich jetzt auch nochmal sagen, ja, also lass uns jetzt auf die Frage eingehen, weil es gibt noch mehr Fragen. Und, und sie hatte uns gefragt, uns persönlich, ne? Nicht Judith, wie hieß die Autorin?
Judith Butler.
Judith
Butler. Also es ist auch eine super Diskussion, kommen wir vielleicht
genau,
noch zu.
Genau, also ich glaube, deswegen lasse ich mal auch von mir aus ausgehen. Ne? Was macht mich aus? Und ich glaube, mein Wort wird immer sehr gefärbt sein, auch von meiner eigenen Kultur, meiner eigenen sozialen Prägung. Aber wenn ich jetzt ganz persönlich sage, sind so ein paar Dinge, die für mich auch sehr klar sind. Ne? Das fängt jetzt natürlich, ich habe auch eine Penis, die ist auch da. Die habe ich auch benutzt und ich bin auch Papa. Also das ist eine der Sachen, die ich sehr stark mit meiner Identität als Mann auszeichne, ist, dass ich ein Vater bin. Und ich bin keine Mutter, ich bin ein Vater. Was es eigentlich das bedeutet, das kann man auch nochmal diskutieren, aber das ist so einer der Aspekte, die mich sehr als Mann zu meiner Identität gehört, dass ich ein Vater bin. Und als Vater habe ich da bestimmte Dinge, die ich mich selbst auch wünsche für mich, die auch sehr mit meiner Identität, mit meiner eigenen Prägung zu tun hat, mit meiner eigenen Biografie. Ich hatte nie einen anwesenden Vater, als ich aufgewachsen bin. So für mich Mann sein heißt es nicht nur ein biologischer Vater zu sein, sondern auch in das Leben meines Kindes anwesend zu sein, dabei zu sein, zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen und in alle Facetten des Lebens meiner Kinder auch involviert sein, präsent sein. Also das ist so, sind die Dinge, die mich persönlich sehr stark mit meiner Identität zu tun auch haben als Mann. Vaterschaft.
Also wenn ich im Geist die Sachen durchgehe, über die spontanen Sachen sagen würde, es macht mich zum Mann, kann ich das alles sofort auch relativieren. Ne? Also selbst wenn ich meinen Penis nehme, es gibt auch Frauen, die einen Penis haben.
Mhm. Und es gibt Männer, die keinen haben.
Ja, ja, genau. Deswegen auch es gibt nicht das Kriterium oder ein Set an Kriterien, die mich zum Mann machen in meinem Verständnis. Ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, dass ich mich selbst als Mann ansehe und dass ich die Art, wie ich auch von außen als Mann wahrgenommen und konstruiert werde, auch so annehme. Also, dass ich mich nicht dagegen sperre, sondern dass das tatsächlich die Identitätszuschreibung ist, die ich mir auch selbst gebe. Und also in dem Sinn bin ich auch privilegiert. Das heißt, ich bin cisgendered. Ne? Also das Geschlecht, das mir quasi zugewiesen wird von der Gesellschaft, das nehme ich auch so für mich an. Aber dieses Privileg haben nicht alle.
Genau, ja, das muss man klar unterscheiden. Deswegen von uns aus, ne? So wie in meinem Fall hier, nicht um ein Mann zu sein, muss man nicht ein Vater sein. Deswegen muss ich immer von mir aus ausgehen. Es ist meine Realität, meine persönliche Biografie und meine Identität, und deswegen habe ich auch leicht, weil man so ein Stückchen weit gesellschaftlich deckt sich mit meiner eigenen Identität zum großen Teil. Und vielleicht sogar dieser Deckungsgleich geht bei mir noch weiter, aber ich will jetzt nicht monopolisieren. Ja, so vielleicht jetzt für dich. Also,
habt ihr noch ganz viele Fragen, oder sollen wir da noch ins Detail gehen?
Du kannst noch zwei Wörter sagen, wenn du willst. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Fragen.
Ja. Also eine Sache, die mir in meiner, wie soll man sagen, also als ich eben aufgewachsen bin, ist mir ein Buch mal in die Finger gekommen von einem gewissen John Eldredge, der da, jetzt sag nicht, ihr kommt da noch drauf.
Nein, aber ich habe das Buch geliebt, weil ich mich so wiedergefunden habe.
Ja, also man
der
muss
wilde eben, Mann. Ups.
Man muss eben sagen, das war damals.
Oder der Ungezähmte, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr, wie es hieß, aber ich weiß, Buch, es, ging, ja. Es ging darum, für ihn bedeutete Mann sein, du musst einmal ein Abenteuer erleben oder eingehen, du musst eine Wunde heilen und du musst
eine Frau
eine Prinzessin
erobern.
So,
das könnte auch für dich gelten. Okay.
Ich obere zwar einen Prinzen, aber ja.
Okay, gut.
Ja, also ich glaube, dass man heute wahrscheinlich das recht kritisch sehen kann. Also gerade, ich finde, glaube ich, noch kritischer, was dann das gleiche Buch oder die Nachfolgeversion über Frauen sagt. Das fand ich ein bisschen, komisch.
Frauen, die nicht erobert werden können, sind für Männer übrigens nicht interessant.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Tja, danke.
Ja, aber ich fand es zumindest an dem Buch gut, dass er gesagt hat, also dieses ganze Thema mit der Wunde, da ging es ja darum, irgendwie einen Zugang zu eigenen Gefühlen zu finden. Was ich finde, was ein guter Ansatz ist, zu sagen, okay, das hat was mit Männlichkeit zu tun.
So, Junge, jetzt hör auf, dich zu drehen und zu wenden. Hau raus. Gibt es etwas, woran du deine Männlichkeit persönlich festmachst.
Es geht um dich, Jason, nicht um das.
Ja, ich habe das Buch ja gelesen. Das hat mir schon sehr viel gebracht.
Okay,
ich glaube, ich bin als jemand aufgewachsen mit einem, also auch recht schwierigen Bildern, was Männlichkeit angeht. Auch, glaube ich, in einer Umwelt, wo das mit vielen Tabus versehen war. Und dann war für mich eben so dieser John Eldredge war so das erste Mal auch, dass ich so ein gewisses Ja zur Männlichkeit finden konnte und auch um eine Vorstellung, wie das aussehen kann.
Okay. Hm.
Ja, das ist spannend, ne? Dass man dann doch Vorstellungen braucht, sonst schwimmt man irgendwie. Also wenn man jetzt die Sache nimmt, wie uns dann gesagt hat, ist ja immer die Frage, natürlich kann auch eine Frau eine Wunde heilen. Jetzt wäre eine spannende Frage, kann auch eine Frau Vater sein? Oder du hast jetzt auch dann schon diese Rollenbilder mit angesprochen, oh ja, mit was Sicherheit. Die oh, Männlichkeit witzig angeht. Oh, witzigste
Geschichte ever, da sind wir wieder bei meiner Lieblingsfreundin Jess. Jess und ihre Frau wollen schwanger werden und der Papa ist eine Mama. Ist das nicht witzig? Die haben eine Transfrau, die bald mit ihrer Hormontherapie anfängt und vorher halt eben Samen gespendet hat. Und damit ist der Papa eine Mutter. Ich finde das ganz toll. Naja, okay, ja. Gut. Nächste Frage. Sorry, Marie. Ich musste das erzählen, weil ich es so toll finde.
Nächste Frage ist, das hast du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Erinnert ihr euch denn an Ansprüche aus eurer Kindheit, die an eure Männlichkeit oder männliches Verhalten anknüpfen?
Ja, also da sind wir vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich finde es wichtig, weil wenn ich jetzt denke, dass viele Leute auch hier zuhören, das ist wichtig, dass wir einfach die Realität, verschiedene Realität widerspiegeln, die da sind. Und meine Realität ist, ich bin in einer sehr patriarchalischen Kultur aufgewachsen, auch in Brasilien, Macho-Kultur, also diese ganze Thematik, ne? Ich erinnere mich, dass mein Papa der wollte meiner Mutter helfen beim Windel und so weiter, Wäsche waschen, hat das alles getan in den 70er, als ich ein Kind war und nachts die Sache immer draußen aufgehängt, damit die Nachbarn nicht sehen, dass er das macht. Also mit solchen Schwierigkeiten bin ich aufgewachsen, dass sogar die Männer, die jetzt da aus dieser Rolle rausspringen wollte, einen enorm großen gesellschaftlichen Druck hatten, das nicht zu tun. Ne? Also mein Papa hatte definitiv das. Und deswegen, ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo, um ein Mann zu sein, musst du viele Frauen haben, du musst dann so deine Männlichkeit zu beweisen. Das ist ja ein großer Druck für mich, war eine Freundin zu haben. Als ich erst mal 16 Jahre alt war, eine Freundin hatte, dann war es für mich eine große Erleichterung, weil plötzlich halt meine ganze Cousin und Cousine aufgehört, mich unter Druck zu setzen, weil das hat auch sehr viel mit dieser sexuellen Orientierung auch zu tun. Das heißt, du musst ja Mann sein, du musst ja männlich sein, du musst ja hetero sein, du kannst auch kein schwuler Mann sein, dann bist du kein echter Mann. Und das, in so einer Gesellschaft bin ich aufgewachsen. Ich glaube, so viele von uns auch hier, auch wenn es hier in Deutschland anders war, gibt es auch große Ähnlichkeiten, denke ich, je nachdem, was für ein Umfeld man kommt. Ne? Und von daher, ich habe sehr viele solche Dinge, die negativ waren in meinem Bild, was ein Mann sein sollte, die mich sehr unter Druck gesetzt haben und wo es auch teilweise, muss ich jetzt zugeben, bis heute bin ich in gewisser Dekonstruktionsarbeit. Also die Dekonstruktionsarbeit ist bei mir nicht durch, weil solche Dinge, solche Stereotypisierungen, die kommen dann erstmal unerwartet aus der Ecke. Die tauchen dann plötzlich auf und ich denke, oh scheiße, ich dachte, ich wäre schon weiter. Aber also von daher, diese verkehrte, verzerrte Bild, was ein Mann sein muss, damit habe ich immer noch zu kämpfen. Und ein paar von den Vorstellungen trage ich immer noch, deckt sich immer noch mit meinem eigenen Bild. Ne? Und so nicht alles schlecht, aber das ist kein einfacher Prozess, sich damit auseinanderzusetzen als Mann. Ne? Und okay, das wäre erstmal, ich weiß nicht, ob ich auf die Frage genau eingegangen bin, aber das wäre meine Sicht.
Ich glaube, bei mir war das eine recht andere Geschichte. Wobei ich da vorschieben möchte, also ich glaube, jetzt über die Kindheit zu reden, es hat viele Männer in meinem Umfeld gegeben, die mir ein sehr gutes Beispiel gegeben haben oder wo ich sehr, sehr viele positive Dinge für mich rausgezogen habe. Auf der anderen Seite gibt es schon auch Dinge, wo ich denke, weiß nicht, da habe ich vielleicht irgendwie auch eine recht quere Vorstellung mitbekommen. Zum Beispiel eine Sache, die ich unglaublich gut fand, war, ich habe bei einem ehemaligen Schulleiter von mir, nachdem ich aus der Schule raus war, muss man dazu sagen, die haben mich eben ein halbes Jahr lang als Familie aufgenommen. weil das für mich eben da gerade sonst schwierig gewesen wäre, unterzukommen. So und sowas, so eine gewisse Großzügigkeit und Gastfreundschaft, das habe ich bei vielen gesehen. Auch eben ein anderer Mann aus der Gemeinde, der mich dann auch noch länger bei sich hat wohnen lassen, ohne Miete. Sodass, dann hatte ich am Ende Geld und konnte mir einen Führerschein zulegen und so. Verschiedene Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, da sind Leute, die gehen mit Geld unglaublich großzügig an. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr positiv mitgenommen habe.
Aber würdest du das mit einem männlichen Anspruch verknüpfen?
Das muss jetzt nicht sein, dass es per se männlich ist, sondern es ist jetzt eben das, was in meine, die Frage war ja, was hast du in deiner Kindheit an Männlichkeitsbildern mitbekommen? Hm. So, und das, deswegen, das ist jetzt gar nicht, natürlich können Frauen auch großzügig sein, aber das ist eben das, was ich erlebt habe. Ja.
Und du hast das auch mit den Männern verknüpft, ne? Weil ich nehme jetzt an, waren die verheiratet?
Die waren verheiratet, der eine damals nicht, aber der war dann verlobt. So, aber das, da habe ich sehr, sehr viel Positives gesehen. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch eben auch irgendwo so das Thema Sexualität ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges gewesen, weil im Gegensatz zu dir, Adomir, war das bei mir so, Männlichkeit bedeutet, dass du im Prinzip, bis du quasi verheiratet bist, keine Freundin hast, keine Nähe zulässt und so weiter und da also auch irgendwo ein Teil dann sehr stark ja, wegschieben musste, sage ich mal.
Ja, ja, ist eine andere Realität. Ja,
ne, der wo Familie. Dann auch wieder der John Eldridge ziemlich hilfreich war. Nämlich eine Sache in diesem Buch, da hat er so eine Szene beschrieben, wie er irgendwie einer Frau hinterher geguckt hat und dann dieser typisch evangelikale Reflex, oh, das ist Sünde und schlimm und schlecht und was weiß ich. Und wo er dann aber gedacht hat, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht so, sondern da reagiert etwas in meinem Körper, was eben zur Männlichkeit dazugehört und das kann ich gutheißen.
Okay, sorry, aber dieses Buch ist eine Katastrophe und es fuckt mich gerade so richtig ab, dass du das ständig so positiv erwähnst. Das macht mich richtig fertig, weißt du das? Das sind
nur die zwei Dinge, die gut waren, sorry.
Ja, und jetzt mal das witzige Ding, Frau, na, lassen wir das, okay. Ja, ja. Wir sind ja jetzt nicht bei Frauen. Gut,
warte mal. Ja, also ich finde das vielleicht auch dieses evangelikalen Bild, auch die Eldridge und andere Bücher auch haben, die sind schon extrem, deswegen kann ich mit Safira identifizieren, also das ist sehr dieser Heterosexualismus und Männer sein, das ist dann auch sehr verwogen. Ne? Und auch sehr stark die patriarchalische Weltansicht ist auch da sehr verwogen. Deswegen kann ich das auch verstehen. Aber ich kann es auch verstehen, wie ein Junge, der nach Orientierung sucht, ein Teenager, dass da ein Rahmen gibt, wo man sich da bewegen kann und wo es sich deckt. Ich bin ja heterosexuell. Ich bin ja auch von Typ her eher so die Initiative ergreifen, beschütze oder wie auch immer da die Profil von der patriarchalischen Bild auch betrieben wird. Wenn es sich deckt, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch für einen oder anderen hilfreich ist. Aber, dann kommt die große Aber, man muss sehr viele Dekonstruktionsarbeit auch machen, wenn man jetzt die ganze Packung mitnimmt. Ne?
Naja, der Punkt ist halt eben, dieses Buch stellt das als absolute Normative dar.
Ja, ja, ne? Das ist das,
was... Und das ist halt eben das Ding. Ne? Es stellt ein gewisses Männlichkeitsbild dar und sagt halt eben, so sind Männer.
Genau.
Und das finde ich halt eben sehr, sehr kritisch. Und ja, auf definitiv. Der anderen Seite genauso als Spiegel, nämlich Frauen sind so nicht. Frauen sind nämlich wie in einem anderen Buch. Genau. Was ich nicht gelesen habe, war ich schon so... Sorry.
Ja.
Die Frage ist ja auch, inwieweit weiß man überhaupt, was für ein Typ man ist, ne? Oder ob sich das deckt. Weil wir werden eben schon sehr früh geprägt. Und für die von euch, die den Liturgist-Podcast hören, da ist eine sehr schöne Folge, die heißt Man. Und eine Psychologin erzählt da auch von der Kindheit. Und deswegen finde ich diese Frage auch immer sehr spannend. Und sie sagt, im Gegensatz zu Mädchen entwickeln Jungs im Durchschnitt schon mit 5 Jahren ein Bewusstsein, wie sie als genderkonform performen müssen. Das heißt, ein Junge mit 5 Jahren spürt schon einen inneren Druck, nicht weinen, ne, irgendwie tough sein, also auf jeden Fall nicht so sein wie ein Mädchen. Mädchen hingegen haben da, sagen wir mal, Glück. Ja, also Mädchen entwickeln dieses Bewusstsein, als weiblich zu performen und diese Aufmerksamkeit auf das Geschlecht zu legen, erst Anfang der Pubertät, Präpubertät, 11 Jahre. Das heißt, Jungs erleben schon viel früher auch Einschränkungen und Dinge, die sie prägen und ich könnte mir auch vorstellen, belasten. Ich weiß nicht, habt ihr da Gedanken zu?
Ja, ich glaube mit Sicherheit, dass von Anfang an schon etwas verwogen ist mit dieser ganzen kulturellen und soziologischen Erwartungen, die da sind. Ich glaube, was ich bemerkt habe, ist, dass ich schon als Kind einen gewissen Druck verspürt habe, auch männlich zu wirken, heteromännlich zu wirken. Mhm. Ne? Also das heißt, bloß nicht wie ein Mädchen aussehen, oder das Schlimmste, das du tun konntest in einem Jungen, der in so einem Umfeld aufgewachsen ist, ist, ihm ein Mädchen zu nennen.
Das heißt, Junghaftigkeit oder Männlichkeit dann wurde im Gegensatz zum Weiblichen definiert.
Genau,
das heißt, alles, was sich komplett vom Weiblichen, vom Mädchen abgrenzt, das Gegenteil davon ist dann das Männliche.
Ja, ganz genau. Also sich stark abgrenzen. Ne? Also das heißt, Mädchen sind sensibel, du darfst nicht so sensibel sein als Junge. Ne? Wie du hast gesagt, nicht viel weinen, nicht viel Gefühle zeigen. Also solcher Druck ist da, latent. Ne? Ich erinnere mich einer Sache als Kind, dass irgendein Cousin, meine Cousins waren eigentlich evil, wenn du so, die wollten das nicht. Ich bin auch Freunde immer noch mit meinen Cousins, aber wenn du überlegst, was sie mit mir getan haben, den Druck, den ich jetzt da gespürt habe, die waren alle älter und so, dass ich erinnere mich, es gab so einen schwulen Test, wie man klappt, wenn man so klatscht. Rechte Hand oben, linke Hand unten, dann ist man eher wie ein Mädchen, und wenn man so klatscht, dann ist ein Junge. Also sogar in der Art und Weise, und ich erinnere mich, dass ich diesen Druck hatte, oh, ich muss jetzt unbedingt so klatschen wie ein Junge, damit man jetzt bloß nicht denkt, dass ich ein Mädchen bin. Ne? Also sowas ist definitiv Teil der Realität, mindestens von meiner Realität, wie ich aufgewachsen bin. Es ist nicht einfach zu unterscheiden, weil du suchst als Kind auch nach Orientierung. Du willst auch, du willst dann akzeptiert werden. Du willst auch, dass es das Richtige ist, was du tust. Ja? Und wenn das nicht, ich habe jetzt ein Gespräch mit jemandem auch neulich geführt, also vor einiger Zeit, der schon als in dieser Alter schon als 5 gerade als dieser Druck auch stärker wurde, sich so in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, schon bemerkt hat, dass er irgendwas war anderes und ist transgender. Und er wusste schon da, dass seine Wünsche andere waren als die Jungs, seine Vorlieben, dass das alles nicht schon passte. Und von da an fing schon der Druck. Ich habe kennengelernt, dass als er dann schon 18 war und noch, bevor es jetzt das Thema auch Geschlechtsumwandlung auch da überhaupt eine Möglichkeit war. Aber es ist ein ungeheurer großer Druck, die lastet auf so einen Jungen, insbesondere wenn diese Parameter tatsächlich nicht passen. Weil, wie du sagst, man weiß ja nicht, ob das wirklich passt, aber trotzdem am Endeffekt fühle ich mich heute nicht so in diese starke Konflikt, wie es in Jeremy der Fall ist. Ne?
Aber würdest du schon sagen, dass du dich quasi unter Druck gesetzt, ne? Eingeschränkt vielleicht nicht, aber es war unter Druck, hast du gesagt.
Druck war auf jeden Fall da, ja. Genau. Druck war auf jeden Fall da und Zweifel auch. Ne? Zweifel an meine eigene Sexualität, sexuelle Orientierung und so weiter, weil wenn ich ein bisschen abweiche wie alle anderen, ne? Wie zum Beispiel, ich sage, eine Sache ist, die meisten Jungs waren technisch interessiert. Also wie funktioniert ein Motor, wie funktioniert die Dinge und so weiter, diese typische Druck, und ich merkte, ich war gar nicht so interessiert an dieser Sache, ich bin auch kein Handwerker. Und ich erinnere mich schon, dass ich ein bisschen Abweichung führt schon zu Zweifeln, bin ich wirklich Mann genug? Und stell mal vor, wenn diese Abweichung noch größer wäre, dann ist das den Druck noch größer. Ne?
Aber es gab jetzt keine Sachen, die du gerne machen wolltest oder wie du sein wolltest und nicht konntest, weil dieser Druck da war? Also es kann ja auch manchmal sein.
Also... Nee, ich glaube nicht, weil dafür war ich auch sehr, ein bisschen dickkopfig genug, dass ich mich ja auch da durchsetzen konnte. Ne? Auch als Kind war ich immer ein bisschen wie meine Tochter. Meine Tochter ist auch so. Wenn etwas ihr nicht passt, dann sagt sie das so ziemlich klar und kämpft. Ich war immer ein bisschen kämpferisch, ne? So wie sie auch kämpferisch ist. Also, und das hat mir ein bisschen geholfen, gerade auch da meinen eigenen Weg zu finden, trotz dieser Druck.
Ja. Wie war das bei dir, Insa?
Also ich habe schon viel Druck verspürt. Ich habe ein paar frühe Erinnerungen. Also ich habe mich als Kind relativ oft verletzt, also auch den einen oder anderen Unfall. Und ich erinnere mich wahrscheinlich stark selektiv, aber so ist halt, wie das Gedächtnis funktioniert. Ne? Ich erinnere mich daran, dass ich, wenn ich mich verletzt habe, wenn ich mich ungeschickt angestellt habe oder einmal wurde ich sogar angefahren. Also wenn mir sowas passiert ist, dass ich das Gefühl hatte, mir würde die Schuld daran gegeben. Also als dürfte ich mich nicht verletzen. Und das ist sehr prägend für mich gewesen. Also das war dann in Bezug auf körperliche Versehrung und sowas, ne? Dass das nicht passieren darf. Aber ich habe das, glaube ich, auch übertragen auf generell die Art, wie ich mich zu geben habe. Also dass Verletzlichkeit ein Problem ist. Und den Druck habe ich sowohl von Männern als auch von Frauen gespürt, glaube ich. Aber teilweise auch in der Erziehung durch meinen Vater. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ihm da in vielerlei Hinsicht Unrecht tue und dass mein Gedächtnis da sehr selektiv funktioniert. Aber das sind halt die Dinge, die dann prägend sind, ne? Die dann irgendwie zurückbleiben und die sich nicht so einfach wegradieren lassen. Das ist dann das, was hängen bleibt. Ne? Du hast dich so zu verhalten, dass man dich nicht wahrnimmt als verletzlich, als verwundbar. Du hast stark zu sein in dem Sinn. Und das andere, woran ich mich stark erinnern kann, was dann auch Richtung Druck ging, hing zusammen mit Wettkampf. Also dass es auch dazu gehört, sich zu beweisen, mit anderen zu wetteifern und diesen Drang zu haben, sie zu übertreffen.
Und hattest du den?
Teilweise ja. Teilweise habe ich mich da aber auch reingedrängt gefühlt. Nicht in allen Bereichen wollte ich irgendwie in Wettstreit treten mit anderen Jungs. Das Bedürfnis hatte ich längst nicht überall. Und ich hatte aber das Gefühl, dass das ziemlich, dass es in ziemlich vielen Bereichen sehr präsent war. Und das hat mich gestört.
Und hast du einen Unterschied gespürt, wie du als Junge erzogen wirst oder wie mit dir als Junge umgegangen wird im Gegensatz zu deiner Schwester?
Ja, das ist natürlich auch schwierig, weil da natürlich auch Persönlichkeit eine Rolle spielt. Ich bin schon von klein auf eher so gewesen, dass ich mich gern zurückgezogen habe, dass ich mich zurückgenommen habe. Also wenn ich aufgefordert wurde, mich zu profilieren, ne, also mich zu zeigen und so, dann war mir das oft eher unangenehm. Und so habe ich mich auch mehr in der Familie verhalten, also viel in den Hintergrund, viel zurückgezogen, auch aus Konflikten und so. Wohingegen meine Schwester anders getickt hat. Also die ist zwar auch nicht die extrovertierteste, aber im Familienverbund war sie schon eine, die auch angeeckt hat und die in Konflikte reingegangen ist. Hat also in dem Sinn eher so diese männlichen Stereotypen erfüllt als ich, würde ich sagen. Hat dann dadurch auch ihre Probleme bekommen und heute noch wahrscheinlich ihr Päckchen zu tragen, so wie ich mein Päckchen zu tragen habe, aufgrund dieser anderen Dynamik. Aber ob das jetzt, es ist schwer für mich zu beurteilen, ob das jetzt wirklich so stark geschlechterspezifisch war.
Ja, vielleicht, wenn es jetzt um Verletzlichkeit geht, wenn deine Schwester jetzt hingefallen ist, hast du auch das Gefühl, oh nein, wein doch nicht, du musst jetzt stark sein? Oder bei anderen Mädchen? Oder hast du schon das Gefühl, das wird an dich als Junge diese Anforderung gestellt? Ja, du hattest ja die zwei Sachen genannt, Verletzlichkeit und so Konkurrenz?
Also ich glaube, ich bin nicht sicher. Also ich bin nicht sicher, wie viel jetzt meine Wahrnehmung ist und was ich damals tatsächlich empfunden habe. Das ist so schwierig mit Erinnerungen für mich. Ich bilde mir schon ein, dass dass ich selbst das vom Mädchen nicht so erwartet habe oder dass ich nicht gesehen habe, dass andere die Erwartungen so sehr an Mädchen haben. Aber das kann auch meine Interpretation jetzt im Nachhinein sein.
Ja, weil vielleicht da für mich, was ich sehe in meiner persönlichen Biografie, ist es dadurch, dass meine, und jetzt kommt das, bin ich so wegen der Gesellschaft oder und so weiter, oder bin ich so, weil ich wirklich so bin, das ist jetzt schwer zu sagen, aber Fakt ist es so, überall wo ich war, in jedem Umfeld wo ich war, schon als Kind, bin ich immer in Führungspositionen gekommen. Das heißt, schon ziemlich Klassensprecher und oder was weiß ich, in der Uni habe ich irgendwelche Ämter, irgendwelche Situationen, weil das hat sie immer auch sehr gedeckt, jetzt auch heute, auch beruflich. Ich habe auch da Sachbearbeiter angefangen. Heute bin ich jetzt in einer Führungsposition, auch in der Firma, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Also auch da aufgestiegen. Aber das ist so den Muster, die ich jetzt immer wieder sehe in den Umfelden, wo ich war. Und meine Wahrnehmung ist es schon, dass das leichter für mich war, in dieser Teil von meiner Persönlichkeit oder von meiner Stärke auszuleben, weil es sich gedeckt hat mit der Erwartung der verschiedenen Umfelder, wo ich war. Das heißt, Frauen mit meiner Persönlichkeitsstruktur hätten wahrscheinlich wesentlich schwieriger, das auszuleben.
Ja.
Und deswegen, das ist so teilweise auch mein Problem, wo ich auch sehe, inwieweit kann ich diesen Teil meiner Persönlichkeitsstruktur auch diesen Raum einnehmen und inwieweit trage ich gerade dazu bei, dass andere Frauen diesen Raum nicht einnehmen können. Mhm. Na, und das ist auch ein Teil meiner heutigen Kampf, vielleicht nicht mehr so von der Vergangenheit, sondern von heute, aber vielleicht auf die Frage der Vergangenheit. Es war auf jeden Fall einerseits Druck da und andererseits auch gewisse Privilegien, die auch da waren, die ich auch sehr gerne genutzt habe und sehr gerne in Anspruch genommen habe. Ne?
Ja, und das finde ich schön, dass du das thematisierst, weil ja eben, was Persönlichkeit angeht oder Vorlieben, ganz viel unabhängig vom Geschlecht verteilt ist, aber eben unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass Jungs leichter gewisse Sachen ausleben können, die als männlich jetzt belegt werden. Ne? Also genau, dass die Zugänge einfach anders sind.
Ja.
Und wir deswegen oft auch in manchen Bereichen nicht so die Vielfalt sehen oder so, weil die Zugänge, die Hürden einfach für das eine Geschlecht da sind durch die Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, aber das erstmal ja nichts über die tatsächlichen Eigenschaften oder Vorlieben erzählt. So, also dass man das auf jeden Fall immer mit bedenken muss. Ja, das finde ich. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf das eingehen, was auch mit der Kindheit zu tun hat. Und zwar gibt es dieses schöne Graphic Novel von Liv, wie heißt sie?
Strömquist.
Genau, und die heißt Der Ursprung der Liebe. Und darin wertet sie verschiedene soziologische Studien aus, psychologische Studien und macht zu heteronormativen Beziehungen, also Mann-Frau-Beziehungen, erzählt so ein bisschen, wie hat sich das entwickelt und auch die Vorstellung von romantischer Ehe, das ist ja auch noch nicht so alt. Naja, auf jeden Fall, was sie eben da auch beschreibt, ist, dass der Vorteil der Frauenrolle und der Vorteil, an dem wir Mädchen erzogen werden, beziehungsweise sagen wir so, wir sind ganzheitliche Menschen. Jeder von uns braucht Bindung, Beziehung. Das ist einfach menschlich, das wissen wir. Und jeder von uns möchte aber auch sich selbst verwirklichen und autonom sein. Das ist einfach, sind zwei menschliche Bedürfnisse. Das Problem ist, dass wir ganz oft, wenn wir über Männlichkeit und Weiblichkeit reden und wenn es um Rollenvorstellungen und Erziehung geht, diese menschlichen Bedürfnisse in zwei geteilt werden und die autonome Selbstverwirklichungsseite wird den Jungs Männern zugeschrieben und die Beziehungs- und Abhängigkeitsseite den Frauen. Bestes Beispiel, John Eldridge. Ja. Der Mann, der ist Abenteuer, der macht, der ist der Macher, der ist der Akteur und die Frau wird erobert, ist passiv, ist in Beziehungen und wenn wir uns Gesellschaft oder auch Kirche anschauen, ist ja auch das, sieht man es da auch super, dass das ganz stark so aufgeteilt ist. Und das ist traurig, weil sowohl Mädchen als auch Jungen verlieren. Wo die Mädchen gewinnen, ist, dass sie, und das war auch das, dass Jungs einfach schon früher dieses Verständnis für haben, ist, Kinder sind verletzlich. Kinder müssen beschützt werden, ja. Und du hast das auch so schön beschrieben, Insan, dass man jedes Kind hat Schmerzen, möchte weinen. Und Kinder sind an sich einfach verletzliche Wesen, so. Die Mädchen haben den Vorteil, dass ihnen das nicht abgesprochen wird. Der Nachteil der klassischen Erziehung ist, dass den Jungs das eben aberzogen wird. Und jetzt wäre meine Frage, die ist vielleicht ein bisschen intim, würdet ihr sagen, das hatte Folgen? Also ich kenne viele von meinen Freundinnen, die weinen und die ganz offen damit, also das heißt ganz offen, ne, aber doch recht offen damit umgehen können, wenn sie verletzt sind. Würdet ihr sagen, dass diese Prägung sich bis heute durchzieht? Ja, sonst schmunzelt schon, denkt, scheiße. Weint ihr denn?
Liesen da als Beine nicht.
Aber weder Beine. Männer noch Frauen,
dass du das so sagst.
Ach, ich habe Safira schon weinen sehen.
Ja, I'm weak. Nein, natürlich nicht. Gute Frage.
Ja, erzählt mal.
Ja, also sag mal.
Also weinen ist überhaupt nicht meins. Ich werde mal einen Psychologen fragen, wo das herkommt, das weiß ich jetzt nicht, aber weinen ist, also ich glaube, wenn ich zurückdenke, 35 Jahre, 34 Jahre jetzt, also ich kann mich an 3-4 Situationen erinnern, wo ich wirklich geweint habe.
Bei einer war ich dabei.
Oh.
Ups, doch noch nicht, eine mehr. Also yeah. Sternstunde, was soll ich sagen?
Yeah.
Ich weiß, eine davon war mal bei einem Leitertreffen oder bei, generell beim Treffen von Mosaik.
Ja, dann war ich bei einer dabei. Warst du bei einer dabei?
So, ja, aber sonst nicht so meins.
Ja, aber ich glaube, das ist die Frage, was Maria gestellt ist, ist wirklich fundamental, weil tatsächlich wenn es leichter ist, bestimmte Dinge zu tun, dann werden sie vielleicht eher antrainiert. Und wenn es schwieriger ist, bestimmte Dinge zu tun, dann werden sie vermieden. Ich glaube, ich sehe das auch so. Bei mir ich habe Schwierigkeit, auch Gefühle zu identifizieren, in Gesichter, zwischen den Zeilen. Deswegen wirke ich auch oft als sehr unsensibel, weil ich solche Sachen nicht sehe und Schwierigkeit habe. Weil dafür weine ich in fast jedem Film, der gut gemacht ist. Also, also manchmal auch sogar in Werbung, wenn sie wirklich gut gemacht sind. Und ich hab den Drang, meine Tränen immer zu verstecken. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so, dieser Druck habe ich schon als Teenager gespürt. Du darfst nicht weinen. Und dann plötzlich denk über was ganz anderes nach. Aber ich hatte das schon immer beim Filme, war ich oft emotional ergriffen und dürfte nicht weinen, dürfte mein Gefühl nicht zeigen, weil das nicht so männlich war. Diesen Druck erinnere ich mich auch noch. Und mittlerweile, jeder, wenn man sagt, auch, der mich kennt, weiß, dass ich auch in Filmen weine und ich bin unverschämt dabei. Ich habe kein Problem damit. Aber das war ein Dekonstruktionsprozess bei mir.
Also musstest du das ganz bewusst machen.
Oh ja.
Okay. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, als du es angefangen hast, dass du mal bei Predigten geweint hast.
Oh ja, das ist, das stimmt. Aber auch das
auch Alumi habe ich weinen sehen.
Ja, ja, um mehrmals, nicht nur zweimal. Aber
you're drinking
male
tears.
Aber das war ganz bewusst etwas, was mit meiner, wie gesagt, auch dieser klares Bild, ne, was gehört dazu zum Mann sein, ne? Und wie ich schon sage, meine Vaterschaft hat mich sehr befreit, weil hat es mir geholfen, auch mein Bild als Mann noch stärker zu identifizieren. Und je mehr ich da Sicherheit gefunden habe in meiner Rolle, desto freier wurde ich, um auch andere weibliche Eigenschaft auch zuzulassen. Ne? Also deswegen weinen ist für mich ganz normal, gehört dazu und ich bin nicht deswegen weniger männlich. Ne? Und das ist mindestens aus meiner Sicht nicht. Ne?
Für mich ist es schwierig mit Emotionalität zeigen. Dabei würde ich es gerne. Ne? Also ich habe auch tatsächlich eine ganze Zeit lang dafür gebetet, dass ich emotionaler werde und dass ich auch weine und so. Und ich kann an weniger als einer Hand abzählen, die paar Male, die ich als Erwachsener geweint habe. Das ist wirklich nicht oft vorgekommen. Also ich habe lange mit mir gehadert und überlegt, ob irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich da nicht rangekommen bin an diese Art von Emotionalität.
Würdest du das nicht sagen, dass das auch eine starke, nicht nur Gender-Aspekt ist, sondern auch kulturell, also es ist sehr stark, auch noch stärker auch mit deiner koreanischen Kulturteil oder japanischer Kulturteil, die sehe ich auch oft so, diese Härte. Nee. Nein?
Das glaube ich nicht.
Gefühle nicht
also,
zeigen.
Nee, gerade unter KoreanerInnen drücken da auch tendenziell anders. Das ist schon deutlich anders als man sich beispielsweise die japanische Kultur vorstellt. Ich habe auch keine große Ahnung von der japanischen Kultur, deswegen kann ich mich da auch nicht als Experte aufschwingen. Ich weiß einiges über koreanische Kultur und da kann ich sagen, dass da Emotionalität sogar sehr normal ist.
Okay.
Gezeigte Emotionalität. Zumindest teilweise. Also KoreanerInnen sind da schon ziemlich ambivalent. Also manches ist dann schon wieder schwierig und dann setzt man doch wieder eine Maske auf. Das ist ganz komisch. Also manchmal weiß ich die nicht so recht einzuordnen, die koreanische Mentalität. Also keine Ahnung, was das genau heißen soll. Ich glaube, es hat viel zu tun mit Familiendynamiken, glaube ich. Das ist von Familie zu Familie, glaube ich, unterschiedlich. Auch in Korea oder unter KoreanerInnen. Und hat viel mit persönlicher Biografie zu tun. Ich glaube schon, dass da meine Kindheit und Jugend großen Einfluss gehabt hat auf meine Entwicklung. Davon gehe ich einfach mal aus. Ich müsste vielleicht mal in Therapie gehen, um das zu ergründen.
Aber du hast nicht die Empfindung, dass Gefühle zeigen weiblich ist bei dir innerlich. Ist das etwas, was bei dir drin ist?
Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass mich das eher angezogen hat.
Ja.
Dass ich was davon für mich wollte, lange. Und vielleicht ist es auch immer noch so, dass ich mich danach sehne. Und das hat relativ früh angefangen. Ich hatte auch männliche Freunde, die sich sehr emotional gezeigt haben, immer wieder und auch geweint haben. Und ich habe sie eher darum beneidet. Ich habe nie darauf hinabgeschaut oder so.
Ja, also dann spielt da für die Emotionalität vielleicht die Gender eher eine untergeordnete Rolle bei uns dann, würde ich so sehen.
Also ich meine, bei Beziehungsthemen und so geht es ja nicht nur um Weinen, sondern allgemein, wie Anson auch schon gesagt hat, um Emotionen zeigen und verletzlich sein. Was sind denn für euch Räume als Männer, um mit Emotionen umgehen zu können? Wo könnt ihr eure Emotionen zeigen? Wo könnt ihr sein? Wo habt ihr Räume, um damit auch umzugehen? Vielleicht auch gibt es Räume unter Männern, wo man die Offenheit hat, Verletzlichkeit zu zeigen, sich auszutauschen und auch eine gewisse Intimitätserfahrung emotional zu haben.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig jetzt allgemein, wenn wir jetzt wieder das Gespräch auf allgemein auch gehen, sehr schwierig, weil das sind wir jetzt auch wieder mit verschiedenen Druck und eigenen Biografien unterwegs. Ne? Also wenn ich jetzt für mich persönlich, ich glaube, Die Schwierigkeit ist nicht so sehr, Räume zu finden oder Gelegenheiten zu finden. Es ist die innere Freiheit. Ich glaube, das ist für mich auch der Knackpunkt. Diese innere Freiheit finden sich mit diesen Aspekten, die typisch weiblich in der eigenen Konstrukt verbunden wird, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist eher die Hürde. Und die Räume finden, die sind sehr unterschiedlich, je nach Persönlichkeit, je nach Milieu, je nach wo man letztendlich ist, was Freundschaft man hat. Aber diese innere Hürde, sich selbst einzugestehen, dass man bestimmte Gefühle hat, Gedanken hat oder Vorlieben hat oder was auch immer, die in deinem eigenen Konstrukt als typisch weiblich gesehen werden und sie trotzdem zuzulassen und sie einzugestehen. Ich glaube, das ist eher da, wo der Männerkampf stattfindet.
Ja. Also wir haben gestern und auch heute Morgen schon ein bisschen drüber geredet. Meine Wahrnehmung ist, wenn man so über, was ich so von Männerfreundschaften mitbekomme, Freundschaften unter Männern, und was ich so mit Räumen auch meinte, ist halt eben genau dieses, dass halt eben die Freiheit und der Raum da ist, sich emotional halt eben auch auszutauschen und auch verletzlich zu zeigen und gegenseitig zu unterstützen. Und das, was ich oft mitbekomme, ist, dass Männerfreundschaften entweder auf Augenhöhe sehr oberflächlich sind, so, ne, man geht nicht irgendwie tiefer in Emotionen oder in Verletzlichkeit oder in Probleme, sondern eher so kumpelmäßig. Oder sie haben eine gewisse Hierarchie. Das heißt, von der Struktur her ähnlich wie eine Vater-Sohn-Beziehung oder Mentor-Mentee-Beziehung. Ne? Eine Person kann sich in gewisser Weise öffnen und die andere Person unterstützt sie, ist aber selber eher distanziert. Oder Männer haben Freundschaften sehr viel mit Frauen, um da halt eben die Möglichkeit zu bekommen, auch emotional sich auszutauschen, Rückmeldungen zu bekommen und da zu sein. Und ich versuche gerade so ein bisschen abzuchecken, wie diese Wahrnehmung, ob die irgendwas mit der Realität zu tun hat, wie ihr das so empfindet. Wie ist das so mit euch unter Männern?
Also ich glaube, dass man zumindest in diversen Sitcoms diese Theorie von dir bestätigt finden kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich selber kenne das auch, also genau das, was du sagst. Entweder so hierarchische Beziehungen, wo eine Seite sich öffnen kann, oder eben sonst Männerfreundschaften oder wenn Männer unter sich sind, dass dann oft also viel Bullshit geredet wird, aber eben nicht tiefer, was die Einzelnen dann wirklich bewegt. Und ich selber kenne das von mir so, dass ich da, wo ich solche Freundschaften habe, die wirklich tiefer gehen, mich da auch bewusst für entscheiden musste, um eben eine Freundschaft auch dahingehend zu entwickeln. Aber das ist, glaube ich, nichts, was natürlich kommt. So was ich von so Frauen im gleichen Alter so mitbekomme, da scheint das eher, ich sage jetzt mal, natürlicher zu kommen.
Ich würde es auch bestätigen, nur eine kleine Ergänzung. Aus meiner Sicht ist, wie vorhin auch gesagt haben, es ist diese innere Freiheit auch da, da wo die Männer das gefunden haben, dann entstehen ähnliche Dynamiken wie auch bei Frauen. Also da wo ein Mann, also ich hätte, wo ich jetzt da merke, okay, ich habe das Bedürfnis, über etwas mit etwas auseinanderzusetzen und so weiter. Und ich habe auch Freunde in meinem Leben, also wo ich dann die Freiheit hätte, auch da reinzugehen und darüber zu reden und zu thematisieren. Aber das fängt bei einem selber an und bei vielen von uns, glaube ich, ja, das ist da erstmal da der Männlichkeitskampf anfängt, in der eigenen Bild, in der eigenen Vorstellung, so dass man sich die Freiheit und die Umfelder nehmen kann, die da zur Verfügung stehen. Wenn das nicht da ist, dann geht man nicht so leicht in solche Sachen
hinein. Also du würdest sagen, das kommt eher von innen und ist weniger, dass es von außen nicht kreiert wird. Also meine Theorie ist ja eben, dass es von außen tatsächlich kreiert ist und deswegen die innere Freiheit gar nicht erst entstehen kann.
Oh ja, da würde ich zustimmen. Würde ich zustimmen, dass das Teil des Kampfes ist, ne? So wie ich jetzt da mein Beispiel auch als Kind oder unseres Beispiel, also dass man gewisse Druck auch spürt und dann schränkt diese innere Freiheit durchaus. Das sehe ich auch so sehr stark.
Also ich habe zwei Freunde, die ich seit meiner Kindheit kenne, mit denen es kein Problem ist, auch so relativ schnell und unverkrampft sofort auf diese emotionale und tiefe Ebene zu kommen und mich zu öffnen und über Dinge auch zu reden, die mir nahe gehen, die mich verletzen, die mich verunsichern und solche Dinge. Und umgekehrt haben sie das Gefühl, glaube ich, auch mir gegenüber, dass sie sich öffnen können und verletzlich machen können. Die sind aber tatsächlich eine Ausnahme. Das sind zwei, die ich, wie gesagt, schon sehr lange kenne und mit denen mich sehr viel verbindet. Ich habe viele gemeinsame Erinnerungen mit denen und es sind beides auch Koreaner, die in Deutschland aufgewachsen sind. Das heißt, auch dadurch entsteht nochmal eine besondere Form der Solidarität, die sehr stark zusammenschweißt und die sowas ermöglicht. Ich glaube, andernfalls wäre es schwierig. Und ja, ja. Ich erlebe bei vielen anderen Männerfreundschaften, dass es schon eher aktivitätsbasiert. So, also ja. Wenn man zusammen ist, selbst wenn man abhängt, dann ist das die Aktivität abhängen.
Ja,
und es geht nicht um Beziehungspflege.
Genau.
Oder wenn es Beziehungspflege ist, dann ist es ein christliches Ding. Dann ist es ein religiöses Ding, weil man das geistlich so macht und weil das dazugehört. Ich glaube tatsächlich, dass viele Gemeinden da auch eine Chance bieten. Also da finde ich, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, dass Gemeinden auch gegen die dominante Kultur etwas schaffen, was kostbar sein kann. Aber ich glaube, bei vielen ist das dann halt auch nicht unbedingt total aufrichtig, sondern weil man das unter Christen so macht. Also weil es verordnet ist.
Könnte auch was Übergriffiges dann haben oder habe ich das zu weit
gesprengt? Das könnte vielleicht auch so sein.
Ja, ja, genau. Also das ist, das könnte genauso toxisch werden, das glaube ich auch. Ich bin aber hier noch ein bisschen stückchenweise auch in andere Fragen hängen geblieben jetzt hier. Auch diese Emotionalität, ne? Also ich spüre einen Druck, einen gewissen Druck, mich in eine bestimmte Art und Weise mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, die ich nicht möchte. Also das spüre ich jetzt, sage ich mal, von der anderen Seite, von der Dekonstruktionsseite. Ich bin als Mann glücklich damit, dass ich nicht mit meinen persönlichen Gefühlen so umgehe wie meine Frau. Jetzt, wie Andrea damit umgeht. Also, weil das entspricht nicht, da fühle ich mich unwohl. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich will das ja auch nicht so sein. Ja?
Aber ist es jetzt klar, dass es ein Mann-Frau-Ding ist?
Also hier.
Also vielleicht ist das einfach da auch tatsächlich eher eine Tendenz, weil.
Ja, genau, richtig. Genau, ne? Da will ich hinein, weil die Stereotypen steht da. Die Stereotypen, ja. Ne, dass Frauen sensibel sind, Frauen können ihre Gefühle, sind mehr in touch mit ihren Gefühlen und Männer sind eher distanziert und sehr, ne? Und die Stereotype ist da. Der Druck, die gesellschaftliche Druck existiert in dieser Richtung. Und ich glaube, meine Frau, und was das angeht, ist typisch Frau. Verstehst du, aus dieser gesellschaftlichen Sicht. Und was das angeht, bin ich auch typisch Mann. Also, dass ich da erstmal meine eigenen Gefühle und Gedanken erstmal sehr stark mit mir selber ausmache, bevor ich das ausdrucke. Und wenn ich ausdrucke, dann drucke ich das ganz anderes aus als sie. Und in der Hinsicht merke ich jetzt heute, dass ich manchmal so einen Druck verspüre, weniger Mann zu sein in diese Stereotypen, weil ich merke, dass viele davon kommt, auch allein durch diesen gesellschaftlichen Druck auch da ist. Ne? Und da entsteht so eine gewisse Herausforderung für mich als Mann heute, zu sagen, wie viel kann ich mich da eingestehen, stereotypisch Mann zu sein, wie viel muss ich dekonstruieren? Das ist vielleicht auch die Sicht aus der anderen, aus der anderen Richtung. Ne? Diese Druck spüre ich auch bei Mosaik. Inwieweit kann ich jetzt typische männliche Rolle gesellschaftlich gesehen einnehmen? Inwieweit trage ich dazu bei, dass andere Männer, die vielleicht nicht so sind, oder andere Frauen, die vielleicht so sind, eher typisch Männer, nicht den Raum bekommen? Also von daher, in diesem Kampf ist nicht einfach, genau zu definieren, wo man...
Und das ist sehr gut, dass du in dem Kampf bist und dich dem nicht entziehst. Also ich glaube, genau darum geht's, sich Sachen bewusst zu werden, hinzuschauen, auch wenn es unangenehm ist, sich immer wieder Fragen zu stellen, ne? Entspricht mir das wirklich? Bei Frauen sind das dann vielleicht andere Themen. Ne? Wir lernen mit in der Pubertät sehr stark, wie sollen wir mit unserem Körper umgehen oder nicht. Entspricht mir das wirklich, das irgendwann mal wirklich bewusst zu reflektieren? Aber ich glaube, du hast vorher auch schon selber genannt, was ein guter Maßstab ist. Also ein guter Maßstab ist, ob du jemandem den Raum wegnimmst, ja, oder ob du immer noch Raum offen lässt für was, was eine andere Definition von Männlichkeit ist oder der Rolle, die du dann einnimmst, ne? Also dass man die auch anders, dass ein anderer Mann oder auch eine Frau die anders interpretieren könnten.
Genau.
Und,
und vielleicht auf die Gefahr hin, typisch in diese Stereotypisierung zu kommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir jetzt so in der Gruppe, in das World Wide Web unsere Stimme platzieren, dass wir sozusagen in eine Welt, und das ist die Welt, in der wir leben, mit einem sehr starken männlichen Privilegien, das ist die Realität, was nach wie vor die existiert, dann glaube ich, was ist dann typisch Mann? Ein echter Mann muss Feminist sein.
Yes.
Ein echter Mann muss sich damit auseinandersetzen, was machen wir, was tun wir mit unseren Frauen, die da in die zukünftige Generation von Frauen. Also von daher, was gehört heute zu diesem Bild von echter Mann, ist wirklich sich in diese Spannung hineinsetzen und sich selbst hinterfragen, sein Umfeld hinterfragen und in diese Dekonstruktionsprozess zu sein, aber auch in der Gesellschaft, in der Welt um uns herum auch da aktiv mitzuwirken, dass Frauen mehr Raum bekommen.
Wann ist ein Mann? Du, 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 er ist Feminist. Du, du, du,
du. Da gibt es einen Song, wie abgefahren. Haben wir einen neuen Jingle.
Haben wir ein Lied jetzt.
Okay, da habe ich mal eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass du das so wahrnimmst, dass ganz oft die Hürde, sich zu öffnen, ein innerer Kampf ist. Was könnte man von außen tun, um genau das, was du gerade nämlich auch gesagt hast, diese Räume zu schaffen, dass Männer halt eben auch mehr sich halt eben öffnen können und wo dann auch Frauen wieder von gewinnen, wenn Männer nämlich mehr mit Emotionalität umgehen würden Emotionalität auch eine gewisse Aufwertung bekommen. So, ne, weil momentan ist es ja immer, Emotionen sind subjektiv und deswegen nicht so gut wie Ratio, weil Ratio ist ja eher objektiv, was ich total Schwachsinn finde. Ich finde, eine emotionale Sichtweise auf eine Sache ist genauso wichtig wie eine vermeintliche Ratio-Sichtweise. Ihr wisst, was ich meine.
Rationale Sichtweise.
So, und deswegen, die Frage ist halt eben, was braucht es denn, dass halt eben das, was irgendwie Männern auch weggenommen wurde, halt eben auch da wieder Türen zu öffnen?
Also wenn ich jetzt, da kommen wir, muss ich uns dann jetzt unterstützen, trotz die ganzen Schwierigkeiten und Problemen, die existieren in Gemeinden, Übergriffen und all diese Sachen, die in dieser Räume passieren können, glaube ich nach wie vor an Gemeinden. Deswegen bin ich auch bei Mosaik und deswegen bin ich auch Pastor, ist, weil ich das Gefühl habe, dass Gemeinde die Fähigkeit haben, oder mindestens, die haben können, einen Raum zu schaffen, wo Emotionalität möglich ist, wo Gefühle möglich sind, wo der Zugang zu diesen Dingen auch möglich sind. Und das sind vielfältige Art und Weise. Durch Musik, durch einen Talk, durch bestimmte, für mich eine sehr emotionale Erfahrung war unsere Wine and Worship Erfahrung, die wir da gehabt haben. Das hat mir enorm geholfen. Auch ich habe auch bemerkt, weil der absolute Ausdruck meiner Emotionalität ist, war in dem Punkt, wo ich nicht mal, ich habe das Gefühl, ich hatte so viel Gefühle in dem Moment, dass ich nicht mal Deutsch reden könnte oder Englisch reden könnte, ich muss zurück zu meiner Muttersprache gehen. Das habe ich ganz selten, diesen Moment, und ich hatte diese Momente auch dort, dass das so sehr hat mich berührt. Ja, nur als ein Beispiel, Räume zu schaffen, aber ich nehme einen, der nicht so sehr religiös ist, aber trotzdem Mosaik auch macht, was für mich auch enorm viel Emotionalität und Zugang dazu auch gibt, auch unter Männern, sind Filme. Und deswegen, wir machen jetzt diese bewegte Bilder zum Beispiel, auch wieder einen anderen Raum, wo wir zusammen einen Film gucken, nicht nur gucken, sondern gucken und gemeinsam reflektieren, was auch Männer nicht immer machen. Ne? Also
ich spreche nicht ab, dass Männer Emotionen haben, mir ging es mehr darum, halt eben auch sich über Emotionen austauschen können. Ja. Weil ich mich frage, ist das, ja doch, das hatten wir eigentlich, das Bedürfnis schon irgendwie da, ne?
Ja, es also, ja.
Also ich glaube, leider ist es so, dass Männer dafür oft ein Vehikel brauchen. Ich glaube, in männlichen Räumen kann es hilfreich sein, wenn da etwas Drittes ist, worauf sich die Männer konzentrieren können, über das sie dann ins Gespräch kommen können und was dann vielleicht auch Gefühle hervorruft und an die Oberfläche ruft. Wenn man zum Beispiel über einen Film ins Gespräch kommt oder über etwas anderes, was einen dann bewegt, dann kann, da hat man die Chance, in tiefere Schichten vorzustoßen. Aber für viele Männer ist es, glaube ich, unangenehm, jetzt ihre Beziehung zueinander direkt zum Thema machen zu müssen, ja, oder sowas Ähnliches. Ne? Deswegen kann es hilfreich sein, solche Vehikel zu haben oder solche Anstöße zu haben, denke ich. Und was, glaube ich, auch hilft, und das ist jetzt auch schon fast eine stereotype Antwort für mich, weil ich das so oft sage, Geschichten.
Ja, ja, Geschichten, das ist für mich auch
der Schlüssel. Ich glaube, deswegen finde ich in Gemeinden, in christlichen Gemeinschaften oft auch die Idee vom Zeugnis sehr schön.
Ja.
Weil das etwas ist, wo auch Männer berichten können von Dingen, die sie tief bewegt haben, tief geprägt haben, die wirklich was mit ihnen gemacht haben. Und ich glaube, darüber kann man viel ins Gespräch kommen, wenn Leute sich hinstellen und erzählen. Und dazu ist so eine Zeugniszeit natürlich ein geeigneter Rahmen.
Ja.